Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Juli-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins Deutscher Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Diesmal begrüßt Sie Gábor Schultheis aus Südungarn aus dem Funkhaus Fünfkirchen. Guten Tag. Die Hälfte des Sommers ist vorbei, ohne richtiges Sommerwetter gehabt zu haben. Nach den Meteorologen sollen wir im August bessere Aussichten haben. Schon deswegen lassen wir uns die Laune nicht nehmen. Hier auch die Themen der Juli-Ausgabe unseres Magazins im Überblick. Stand der Renovierungsarbeiten im Innenraum der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. Die 18. Auflage des Altmusikfestivals im siebenbürgischen Zecklerburg. Gedenkveranstaltung im Schlüterhof des Historischen Museums in Berlin der Opfer von Flucht und Vertreibung. 350-jährige Präsenz des Gnadenbildes in Maria Radna. Unterricht in der Dorfschule von Burgberg. Kirchweih in Detta, vierte Neuauflage, überregional gefeiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind die Themen unserer Juli-Ausgabe. Seien Sie mit dabei. In Hermannstadt beginnen wir heute, liebe Zuhörer. Eine Vielzahl an Artefakten aus ganz verschiedenen Epochen, Gruften von berühmten Persönlichkeiten Hermannstadts, ein aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts altes Heizungssystem mit Warmluft, die Grabplatte von Matthias Armbruster, dem Bürgermeister Hermannstadts in der Reformationszeit, sind nur ein paar Elemente, die bei den Renovierungsarbeiten im Innenraum der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt bis zu diesem Zeitpunkt aufgedeckt worden sind. Infolge der gründlichen Sanierung der Kirche bleibt sie auch in diesem Jahr teilweise für Touristen geschlossen, erfahren wir aus einem Gespräch mit Stadtpfarrer Kilian Dörr, das Christa Richter, Mitarbeiterin der deutschen Sendung bei Radio Bukarest, führte.
Herr Stadtpfarrer, die Touristen, die so zahlreich nach Hermannstadt kommen, werden in diesem Jahr traurig sein, denn die schöne, wunderschöne evangelische Stadtpfarrkirche im Stadtzentrum, die ist geschlossen. Was ist in der Kirche passiert? War sie nicht schon fertig renoviert im vorigen Jahr?
Zunächst einmal möchten wir alle Touristen herzlich einladen, trotzdem nach Hermannstadt zu kommen, denn die Hälfte der Kirche, nämlich die Ferula, ist weiterhin geöffnet für die Besucher. Man kann auf den Turm steigen, man kann in der Ferula eben viel aus der Geschichte Hermannstadts lernen und auf der Empore die Wandchronik bewundern.
Ist also auch eine Reiseleiter dort?
Ja, die Kirchengemeinde hat verschiedene Kirchenführer angestellt, die den Besuchern alles schön erklären können und sie freundlich empfangen sollen.
Ja,
und dann genauso sind jeden Freitag um 12 jetzt die Monate Juli und August. Ja. Jeden Freitag gibt es dann auch ein kleines Konzert. Die Arbeiten an der Kirche beschränken sich jetzt auf das Hauptkirchenschiff, also auf den östlich des Turmes, auf den Teil, und umfassen die Fertigstellung der statischen Sicherung der Stadtpfarrkirche. Das heißt, Dach und Gewölbe, die schon gesichert wurden, müssen jetzt gut und sinnvollerweise mit den Fundamenten verbunden werden. Und da sind einige Mauern, die nicht so stabil sind wie die Mauer im nördlichen Seitenschiff, die durch spezielle Stützkonstruktionen im Dachstuhl nochmal verbessert werden.
Ja, also das berühmte Nordwetter, ja.
Dann ist natürlich die Innenrenovierung geplant. Mhm. Begonnen hat schon die Renovierung der Vitralien, der großen Kirchenfenster, die ausgebaut werden und die schon sehr beschädigt waren, sodass die wieder in renovierter Form eingebaut werden können, mit einer Schutzglasschicht versehen. Aha. Natürlich wird die Elektroleitungen, die zum Teil sehr alt sind, erneuert, ja. Eine Beleuchtung wird erneuert, die Heizung wird erneuert und so weiter. Alles, was es braucht, damit die Kirche wieder funktionsfähig wird und gut und in sicherer Weise genutzt werden kann von der Kirchengemeinde wie auch von den Besuchern.
Ja, und dann der untere Teil, was ist mit dem Boden?
Bevor man die Bauarbeiten wirklich beginnt, sieht das Gesetz vor, dass die Archäologen zuerst graben müssen und schauen, was für geschichtliche Spuren sich da finden. Und diese
Wann
Arbeiten,
hat man einmal dort gegraben? Also hat man schon vor?
Diese Arbeiten haben jetzt begonnen oder sind jetzt gerade im Gang. Und es wurde auch vieles entdeckt. Da freuen wir uns darüber, dass eine Vielzahl an Artefakten nun aufgetaucht ist aus ganz verschiedenen Epochen. Natürlich sind dort sehr viele Gruften auch von berühmten Hermannstädter Persönlichkeiten, deren Grabsteine zum Teil jetzt in der Ferula auch zu sehen sind, an der Wand angebracht sind und vor 150 Jahren dort auch angebracht wurden. Aha. Neu zum Tage getreten ist zum Beispiel ein altes Heizsystem mit Warmluft, dessen Kanäle jetzt da sichtbar wurden.
Ja.
Es ist eine weitere, bisher verschollene Grabplatte gefunden worden vom Matthias Armbruster, dem Bürgermeister Hermannstadts in der Reformationszeit. Sowie ganz verschiedene andere Sachen, die für die Geschichte interessant sind, zum Beispiel die Grundmauern der alten romanischen Basilika, des Vorgängerbaus dieser Kirche, über die man nun Gewissheit hat, wo sie sich befinden.
Wusste man, dass es sie gab? Denn ursprünglich waren ja immer Basiliken da. Wusste man von dieser. Und jetzt hat man sie genau gefunden.
Ja.
Wo war sie? Im Chor dort herum?
Wo der Kirchenraum ist. Also
ja,
sie ist etwas kleiner als die jetzige Kirche, aber trotzdem sehr massiv und mit breiten, dicken Mauern gebaut gewesen, sodass sie mit dem Dom in Alba Iulia offenbar vergleichbar war von der Größe her.
Ja, sehr schön. Haben Sie gute Fachleute hier, die nicht nur aus Hermannstadt, nicht?
Selbstverständlich. Diese Bauarbeiten wurden einem Generalunternehmer übergeben.
Ja.
Und dieser Rom hat wieder seine verschiedenen Teams zusammengestellt und zu dem Team der Archäologen. Das wird geleitet von der Archäologin Daniela Marco Istrate aus Kronstadt bzw. Bukarest, und die hat noch weitere Berater hinzugezogen, sodass da ein kompetentes und gutes Team ist. Das ist übrigens dasselbe Team, das auch die Ausgrabung am Huetplatz geleitet hat, rings um die Stadtpfarrkirche, und nun eben die Chance hat, auch in der Stadtpfarrkirche zu graben.
Ja. Wie lange wird das dauern und wann werden die Hermannstädter wieder ihre Kirche haben?
Also Oktober 2020, also in 2 Jahren, ist das offizielle Ende dieser Baumaßnahme. Wir werden sehen, wir hoffen, dass wir bis dahin fertig werden. Wenn nicht, ist noch die Chance, das um ein paar Monate zu verlängern, für den Fall, dass man nicht fertig wird.
Nun geht es weiter nach Seglerburg, liebe Zuhörer. Die 18. Auflage des Altmusikfestivals fand in der ersten Hälfte dieses Monats im siebenbürgischen Seglerburg statt. 8 Tage, 12 Räumlichkeiten, Künstler aus 8 Ländern, 14 Ensembles, 24 Konzerte, Ausstellung und Buchpräsentation, Filmprojektion und Weinverkostungen, Präsentationen von Altinstrumenten und weitere Veranstaltungen haben die diesjährige Auflage des Festivals definiert. Der Kirchenmusiker Professor Steffen Schland aus Kronstadt bereitete hierfür einen besonderen Auftritt vor, und zwar die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, aufgespielt auf Altinstrumenten. Steffen Schland ist Dozent an der Musikhochschule in Kronstadt, aber vor allem ist er in der Schwarzen Kirche tätig, wo er den Bachchor leitet. Mit ihm sprach Imola Makavei von der deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Neumarkt an der Mireș.
Das Altmusikfestival in Mircroiațuc, wo Sie ja auch fleißig mitgemacht haben, ist ausgeklungen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es war?
Wir haben das von langer Hand vorbereitet, begann im Jahre 2017. Als wir uns überlegt haben, was wir als Beitrag im Jahre 2018, wenn man in Rumänien 100 Jahre nach der Vereinigung feiert, was wir als Beitrag auch musikalisch leisten können, einen Beitrag, der vor allem auf die jetzige Situation Acht gibt. Also wie die Leute heute in Rumänien leben und vor allem in den größeren Städten und in den Kulturstädten, wo Sachen zusammen stattfinden, wie man sich das so vorstellen sollte. Und da war eine Idee aufgekommen, dass man die Matthäus-Passion von Bach aufführt. Das ist ein monumentales Werk, es dauert 3 Stunden. Es ist sehr komplex, es hat 2 Orchester, 2 Chöre. Man braucht eigentlich Ressourcen, man braucht Spezialisten. Und da haben wir gedacht, der Bachchor feiert in diesem Jahr 85 Jahre seit der Gründung. Da wäre es doch schön, dass man auf diese Matthäus-Passion zurückkommt, weil der Bachchor mit diesem Werk in Verbindung gebracht wird. 1935 hat er es als erster Chor hier in Südosteuropa aufgeführt, dieses Werk, die Matthäus-Passion. Und zwar im Ateneum in Bukarest, da wollten wir unbedingt auch einmal auftreten. Also war eins der Konzerte in Bukarest, das zweite Konzert sollte in Großstadt sein, weil es ja natürlich zu uns gehört. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir das nicht zusammen mit dem Festival für alte Musik in Merkuratschuk machen, in Schomlenberg oder in Seglerburg. Denn da ist es doch im Sommer immer so, dass Spezialisten aus dem Ausland kommen und mit den hiesigen Musikern die Barockweise erlernen, wie man alte Instrumente spielt, wie man mit der Technik, mit der Phrasierung, mit dem Bogenstrich umgeht. Und da war dann die Idee, dass wir als Erstaufführung nun für Rumänen das Werk mit diesen alten Instrumenten aufführen, so wie das vermutlich zu der Zeit von Bach vom Instrumentarium geklungen hat. Also die alten Flöten, die alten Oboen, Streicher, die auf der anderen Seite spielen und so weiter. Also war das schon ein ziemlich komplexes Projekt, denn wir wollten 3 Aufführungen machen und wir wollten es gerne so machen, dass es innerhalb des Festivals stattfindet, auch gleichzeitig innerhalb der Sommerkonzerte. Die Aufführung im Sommer ist atypisch, denn dieses Werk gehört eigentlich zum Karfreitag. Aber mehrere Gründe haben das in diesem Jahr nicht zugelassen. Zum Beispiel kann man die Schwarze Kirche seit 2 Jahren nicht mehr heizen, weil das System kaputt gegangen ist und wir versuchen, möglichst schnell eine gute Lösung zu finden. Im Sommer, wie gesagt, ist es atypisch, aber es hat bessere Bedingungen gegeben. Also man konnte mit den Musikern natürlich stabiler arbeiten. Die hohen Temperaturen im Sommer sind leichter zu bewältigen als die zu tiefen im Frühjahr. Also es ist ein ziemlich großes Projekt geworden und wir haben auch Finanzierung gebraucht. Und zum Glück haben wir dann durch die verschiedenen Kulturfinanzierungen, sei es in Merkuratschuk oder in Kronstadt, durch die Bürgermeisterämter und Kulturinstitute, haben wir auch noch die Deutsche Botschaft in Bukarest hinzugewinnen können. Und so haben wir dann 3 Standbeine. Mit diesen 3 Standbeinen konnte man dieses große Projekt mit über 150 Teilnehmern finanzieren.
Wie war beim Musikfestival in Seglerburg, Merkuratschuk, Ihr Auftritt?
Also wir haben nicht sehr viel von den anderen Konzerten leider mitgekriegt. Wir haben ständig geprobt. Wir haben mit dem Orchester über 8 Stunden pro Tag geprobt, mit dem Chor 3-4. Was uns anbetrifft, also wir haben uns möglichst schnell an diesem Werk emporarbeiten wollen. Wir wollten natürlich möglichst viel aus ihm gewinnen, dass das Endeffekt oder das Ergebnis uns möglichst zufriedenstellt. Und wir hatten 3 gute Konzerte in Bukarest, in Seglerburg und in Kronstadt. Ganz unterschiedlich, das Ateneum in Bukarest ist eine reine Konzertsaal und in Seglerburg in Merkuratschuk, da war eine Kirche, die St. Augustin-Kirche, eine moderne, helle und sehr breite Kirche. Und dann die Schwarze Kirche, halt eine gotische, alte, eher längliche Kirche. Also es waren ganz unterschiedliche Räume, in denen wir dieses Stück gesungen haben. Die akustischen Verhältnisse in diesen Räumen sind ja ganz unterschiedlich. Man muss auch versuchen, sich anzupassen, dass man diesen Raum gut erfüllen kann mit der Musik.
Und wo hat es Ihnen am besten gefallen in diesen 3 Konzerten, die Sie erwähnt haben?
Das ist natürlich sehr subjektiv und ich würde jetzt nicht einen Ort gegen den anderen ausspielen. Ich denke, man muss das als gleich verteiltes Projekt sehen. Also jeder Ort war wichtig. Und auch wenn sie unterschiedlich geklungen haben, es gab in jedem der 3 Konzerte Momente, die herausragend waren und manche Momente, die waren vielleicht anders verbessert. Aber ich denke, diese Räume, die muss man auch mit den jeweiligen Personen sehen. In Bukarest zum Beispiel haben wir hauptsächlich vor Fremden gesungen, also vor Leuten, die wir nicht kennen. Und dann jeweils dann in Seglerburg in Kronstadt vor unseren Bekannten und natürlich dann auch Touristen und Leuten, die wir auch nicht kennen. Aber das war eher so ein Heimspiel in diesen 2 Orten. Und ich denke, das ist natürlich auch emotional was anderes, wenn man vor Fremden singt als vor Freunden und Bekannten. Und ich denke, das sollten wir so als Ganzes sehen, als Projekt, als gelungenes Projekt von 3 Aufführungen.
Ich danke Ihnen sehr schön und viel Erfolg weiterhin, Herr Schland. Ich wünsche Ihnen das Beste.
Ja, danke schön. Wir würden uns freuen, wenn sich die Zuhörer mal auch auf die Reise machen und zu uns kommen. Es gibt vieles zu entdecken im Burzenland.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 20. Juni wurde im Schlüterhof des Historischen Museums in Berlin im Rahmen des 4. Gedenktages der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht. Bei der hochrangigen Veranstaltung waren in Vertretung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Frau Dr. Hajnalka Gutai, die Geschäftsführerin der Geschäftsstelle der LDU, sowie Herr Zoltán Schmidt, der Leiter des Fünfkirchner Regionalbüros der LDU, mit dabei. Unsere ungarndeutsche Kollegin Melita Hengel fragte Herrn Schmidt nach dem Programm des Gedenktages, dem Thema der Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter und den gemeinsamen Themen mit Georg Hodolic, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn.
Beim Gedenktag der Opfer von Flucht und Vertreibung in Berlin war in diesem Jahr auch die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen vertreten. Wie kam es zu der Einladung?
Das Bundesministerium des Innern aus Berlin lädt zu dieser Veranstaltung oder zu diesem Gedenktag verschiedene deutsche Minderheiten aus verschiedenen Ländern, wo halt überhaupt eine deutsche Minderheit lebt, so auch aus Ungarn ein. Und natürlich das oberste Organ, die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, kriegt immer diese Einladung, so auch in diesem Jahr.
Wie oder mit welchem Programm war der Gedenktag organisiert?
Es war eine Veranstaltung, ein sehr intensiver Tag. Vormittag war eine Podiumsdiskussion, wo die Landesgeschäftsführerin, Frau Dr. Heinolka Gutter, teilgenommen hat. Ich meine auf dem Podium, ich war natürlich auch mit dabei im Publikum. Und an diesem Podiumsdiskussion haben zwei Vertreter der Erlebnisgeneration teilgenommen. Eine Dame aus Polen und ein katholischer Erzbischof aus Mähren eigentlich. Er lebt ja in Deutschland, aber aus Mähren stammt er. Und dann waren zwei Jüngere, also Nicht-Erlebnis-Generation, die das alles schon nicht mehr erlebt haben. So unsere Heunolka Gutai von der Landesselbstverwaltung und ein junger Herr aus Berlin. Er lebt in Berlin, ist auch in Berlin geboren, aber die Familie stammt aus dem Sudetenland. Und die beiden, also zwei mal zwei, haben über ihre Gefühle bzw. Erlebnisse berichtet. Die Erlebnis-Generation, was sie damals erlebt haben, sehr ausführlich und sehr veranschaulichend. Und die zwei Jüngeren haben darüber berichtet, was die heutige Jugend davon, also der junge Herr, was sie in Deutschland erleben und die Frau Gutai darüber, wie wir das hier in Ungarn erlebt haben, beziehungsweise einen Aspekt hat sie mit hineingenommen, sehr angebracht eben, dass uns Ungarndeutschen nicht nur die Vertreibung nach Deutschland, sondern auch die Verschleppung nach Russland betroffen hat. Und das war nicht ein Novum, aber trotzdem war das irgendwie nicht oder ist bis auf heute nicht in der bundesdeutschen Gedenkweise integriert. Und die Moderatorin war sehr dankbar darüber, dass sie diesen Aspekt mit hineingenommen hat. Und ein kleines Ereignis war, dass der Staatssekretär vom Bundesinnenministerium auch mit dabei war an diesem Podiumsgespräch. Und die Heunolka Gutai hat eben diese jetzt noch laufende Entschädigungsleistungen vom Bundesverwaltungsamt mit hineinbezogen in ihre Rede. Und die Radiohörer wissen das auch bestimmt, diejenigen, die noch leben, Gott sei Dank, und in Russland verschleppt waren, 2.500 € Entschädigung bekommen können. Und wir vom Ende des Fadens sozusagen haben darüber berichtet, dass es läuft, dass die Leute Anträge gestellt haben und sehr froh darüber sind. Und am anderen Ende des Fadens, der Herr Staatssekretär, der das Ganze mit seinem Team ausgedacht hatte, ihm hat es sehr gerührt, dass wir darüber berichtet haben, dass es eine sehr gute Aktion ist und sehr gut angekommen ist. Und das war so ein schöner Moment, dass der Gesetzgeber da saß und der Gesetzgenießer sozusagen da saß und die beiden so schön einig waren, dass es eine gute Aktion ist seitens des Bundesinnenministeriums. Das war also am Vormittag und am Nachmittag war die Gedenkfeier im Geschichtsmuseum von Berlin am Unter den Linden mit ganz hohem Protokoll natürlich. Also da waren so, ich kann nicht schätzen, aber so 300 Leute, diplomatischer Korps mit einem ganzen Spalte von Sitzen, dann die Bundesregierung, an der Spitze Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer, mehrere Minister waren mit dabei und Staatssekretäre, und das war so ein ganz hoher Protokoll. Wir saßen in der dritten Reihe hinter der Bundesregierung sozusagen. Mir persönlich war es ein gutes Gefühl, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, Flucht und Vertreibung, wo natürlich darüber Reden gehalten wurden, dass eine schreckliche Sache war und dass überhaupt passieren konnte, dass es nie wieder passieren soll. Deswegen war es für mich ein sehr rührender Moment, dort im Herzen Deutschlands, im Herzen Berlins da teilzunehmen, weil 2007, kann ich mich noch ganz gut erinnern, im ungarischen Parlament war eine Gedenkveranstaltung, wo die damalige Parlamentspräsidentin Frau Katalin Szili einen Gedenktag über die Vertreibung organisiert hatte. Damals hat es mich schon berührt, dass in diesem Hause im ungarischen Parlament, wo die Vertreibung eigentlich verabschiedet wurde, 1946, damals 60 Jahre danach, eine Gedenkveranstaltung da ist und jetzt in Berlin von ganz hoher Stelle von der Bundesregierung so etwas organisiert wird und ich als Enkelkind der Vertriebenen da teilnehmen konnte, das war irgendwie sehr berührend.
Sie haben das Thema angesprochen, dass Frau Gutai auch einen kleinen Vortrag sozusagen darüber gehalten hat, wie es mit den Entschädigungsleistungen hier in Ungarn jetzt vorangeht. Kann man irgendetwas dazu sagen, wie viele Anträge ungefähr gestellt wurden?
Europaweit wurden da etwa 40.000, 50.000 Anträge gestellt. Die meisten Anträge kamen aus der ehemaligen Sowjetunion, also heute Russland, Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, natürlich viele aus Polen und dann auch aus Ungarn, Rumänien, Serbien, insgesamt also 40.000, 50.000. Aus Ungarn sind es so etwa 10% der Anträge.
In Berlin bot sich Ihnen auch die Gelegenheit, mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Herrn Georg Hodolic, zu sprechen. Welche Themen wurden da angesprochen?
Wir haben uns eigentlich ganz zufällig getroffen, weil Georg Hodolic, also Vertreter der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, wir kennen uns schon seit vielen Jahren sehr gut. Er war jetzt unlängst eigentlich, ich glaube voriges Jahr, hier bei uns in Ungarn, in der Pranau. Und wir haben uns zufällig getroffen. Er wusste auch nicht, dass ich komme, ich auch nicht, dass er da ist. Aber immer wieder, wenn man solche Begegnungen erlebt, dann kommen immer wieder verschiedensten Themen auf. Natürlich die aktuellen Themen, Parlamentsvertretung, was da jetzt los ist, wurde von mir gefragt. Und natürlich kam diese Entschädigungssache auch zum Thema und die nächstjährige Planungen, also was wir vielleicht zusammen machen könnten.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Seit 350 Jahren beschützt sie die Ortschaft an der Marosch mit ihrer Wallfahrtskirche, die Ikone der seligen Jungfrau Maria vom Berg Karmel. Der Überlieferung zufolge erwarb ein bosnischer Katholik aus Radna 1668 das Bild von einem italienischen Wanderhändler und spendete es vor seinem Tod den Franziskanern für ihre Kapelle vor Ort. Beim Rückzug der Osmanen brannte die kleine Kapelle nieder, doch der Papierdruck mit seinem hölzernen Rahmen blieb als einziges Objekt unversehrt. Die Nachricht über das Wunder von Radna verbreitete sich schnell durch die Gegend und die ersten Wallfahrten starteten in den nachfolgenden Jahren. Seit 1767 ist das Gnadenbild der Jungfrau Maria mit dem Jesukind das Zentralstück der katholischen Klosterkirche, die 1992 von dem heiligen Papst Johannes Paul II. Zur Basilika Minor erhoben wurde. Das Fest des 350. Jubiläums des Gnadenbildes in Maria Radna wurde Mitte Juli begangen. Der Bischof und apostolische Verwalter der Temeswarer Diözese Martin Roos lud aus diesem Anlass den Erzbischof von Sarajevo, Vinko Kardinal Puljic, ein, als Hauptzelebrant den feierlichen Gottesdienst dieses Tages zu feiern. Mit dabei waren aber auch Bischöfe und Pilgergruppen aus allen drei Nachfolgediözesen der Altdiözese Canad, aus Rumänien, Ungarn und Serbien. Nach dem Festgottesdienst sprach Adi Ardelean von der deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Temeswar mit dem Ortspfarrer und Verwalter des Klosterkomplexes in Maria Radna, dem Temeswarer Domherr Andreas Reinholz.
Wir haben uns schon lange auf diesen Tag vorbereitet und wir haben auch die einzelnen Pfarreien verständigt. Und das Bistum hat auch eingeladen, alle Gläubigen aus allen Gemeinden des Banats heute hierher nach Radna zu kommen. Obwohl es eigentlich ein Werktag ist, sind sehr viele gekommen. Und ich war selber überrascht, dass so viele Pfarrer, aber auch sehr viele Menschen hierher gekommen sind heute, am Anfang der Woche. Und ich muss sagen, ich war richtig überrascht von dem, was ich heute hier erleben durfte. Nicht nur die Präsenz vom Kardinal aus Sarajevo war überraschend, sondern auch, dass noch ein Bischof aus dem serbischen Banat, aus Zrenjanin, teilgenommen hat an diesem Gottesdienst. Der Bischof Roos war auch hier aus Temeswar. Und der neue ernannte Bischof, der hat auch teilgenommen heute hier an diesem feierlichen Gottesdienst. Es war wirklich ein sehr buntes Gemisch von Leuten hierher, aller Nationen, die hier im Banat leben. Auch viele Bulgaren waren gekommen, Kroaten natürlich auch, gell? Aber es war wirklich ein sehr schöner Moment im Laufe der Geschichte von Maria Radna.
Wann wurde der 16. Juli für das Jubiläum gewählt?
Das Gnadenbild stellt die heilige Maria vom Berge Karmel dar. Und wir wissen aus dem katholischen Kalender, dass dieser Feiertag ist jedes Jahr am 16. Juli. Dann feiern auch die Frauen, die Carmen heißen, ihren Namenstag. Und deswegen ist also der 16. Juli heute so in diesem Maße gefeiert worden.
Die schriftlichen Überlieferungen von den Franziskanern sagen, dass dieses Bild eigentlich von einem Bosniaker aus Radna gespendet wurde. Deswegen wurde auch ein Erzbischof aus Sarajevo dann eingeladen?
Das weiß ich nicht, ob es jetzt Zufall war oder ob unser Bischof Roos das schon vorher bestimmt hat. Jedenfalls der Kardinal aus Sarajevo, der war schon vor 9 Jahren hier in Radna und hat sich damals auch gewünscht, dass er nochmals zurückkommt. Und heute hat er es auch erwähnt. Er ist damals mit sehr schönen Erinnerungen von hier weggegangen und hatte sich auch vorgenommen, dass er wiederkommt. Und das hat er heute jetzt eingelöst. Aber ich muss sagen, dass sehr viele Leute, die heute da waren, die haben wirklich gefühlt, was dieser Feiertag allen ausmacht. Diese Verbindung zwischen dem, was damals vor 350 Jahren geschehen ist und heute, da muss ja sagen, dass sehr viele Generationen von Christen haben dieses Bild immer wieder erlebt hier in Radna. Und es ist der Wunsch eines jeden, der Radna kennt, wieder herzukommen. Und vor allem an diesem großen Feiertag, das geschieht ja nur einmal im Leben, dass man so einen Feiertag erlebt. Und ich denke, das hat auch beigetragen, dass die Leute sich wirklich freigenommen haben und gekommen sind.
Sie sind auch seit 15 Jahren hier in der Maria Radna. Man sagt, dass Wunder auch heutzutage passieren. Waren Sie Zeuge solcher Wunder, die hier geschehen?
Ja, ich sage den Leuten immer wieder, es geschehen in Radna viel mehr Wunder, als wir annehmen würden. Also ich muss sagen, fast täglich kommen Leute, die von verschiedenen Sachen berichten aus ihrem Leben oder was ihnen zugestoßen ist oder in welchen Gebeten sie erhört wurden. Und man muss wirklich sagen, dass auch heute viele Wunder geschehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum die Menschen immer wieder hierher mit Freude zurückkommen. Und das sage ich auch vor allem den Jugendlichen, die herkommen, auch den Kindern. Wir sind hier in Maria Radna nicht in einem Museum. Es ist eine lebendige Kirche, wo wirklich sehr viel Gutes geschieht, wo viele Menschen mit einem gewissen etwas mehr nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Wir werden hier immer wieder daran erinnert und wir spüren das auch immer. Das sagen die Leute, das bestätigen sie immer wieder, dass sie kommen gerne hierher zurück, weil sie hier etwas bekommen, wenn sie es auch nicht richtig definieren können. Das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Danke sagen, weil das ist das Einzige, was Maria von uns erwartet.
Anders als in den Großstädten Siebenbürgens, wo viele Kinder eine deutsche Schule besuchen wollen, ist es in den einstigen sächsischen Dörfern, in denen kaum noch deutsche Klassen geblieben sind. In den wenigen Dorfschulen, wo es noch eine deutsche Abteilung gibt, wird simultan unterrichtet. So auch in Burgberg, 30 Kilometer nördlich von Hermannstadt gelegen, wo Laura Nistor seit 20 Jahren als Grundschullehrerin tätig ist. Mit ihr sprach Christina Molnar, Mitarbeiterin der Sendung in deutscher Sprache bei Radio Bukarest.
Was für Kinder kommen in diese deutsche Abteilung?
Ich habe auch Volksdeutsche, eigentlich halb Volksdeutsche. Die Mütter sind Sächsinnen aus Burgberg, die Väter sind Rumäner und rumänische Kinder, die die deutsche Abteilung besuchen und Deutsch lernen wollen, weil auch die Eltern jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland arbeiten und sie denken, dass es besser ist, auch die Kinder Deutsch lernen.
Wie groß ist diese Simultanklasse? Wie viele Kinder unterrichten Sie?
Ist klein. Dieses Jahr hatte ich 8 Kinder. 2 Vorbereitungsklasse, 2 erste Klasse, ein Junge in die zweite Klasse und 3 dritte Klasse. Der Junge aus der zweiten Klasse, der ist aus Deutschland gekommen. Der hat dort die erste Klasse besucht und jetzt ist er in die zweite Klasse Deutschabteilung.
Gibt es auch eine Lehrerin für die vierte Klasse?
Nein, ich bin die Einzige.
Welche sind die Herausforderungen des Simultanunterrichtes?
Die Kinder arbeiten so als eine Gruppe, nicht nur als eine Klasse. Die helfen sich. Die dritte Klasse zum Beispiel hilft gerne die aus der Vorbereitungsklasse oder aus der ersten Klasse. Und die lernen schon mehr. Die passen auf, was ich mit der anderen mache. Und vielleicht machen sie nicht ihre Arbeitsblatt oder Zeichen nicht. Und doch passen auf, was ich den anderen unterrichte.
Seit wann unterrichten Sie hier?
Ich arbeite in Burgberg seit 20 Jahren schon. Meine Klasse ist in der Klasse von der alten deutschen Schule und ich arbeite sehr viel auch mit meiner Kollegin von der deutschen Abteilung und im Kindergarten. Wir machen viel zusammen und diese extracurriculare Arbeit. Und dieses Jahr haben wir zusammen auch mit der rumänischen Abteilung Martinstag gefeiert. Die Schule ist in der Nähe von der evangelischen Kirche. Dann sind wir alle zusammen nachts mit den Laternen gegangen, dort gesungen, dann wieder zurückgekommen und ein bisschen gefeiert mit Tee und Kuchen. Das wurde selbst gebacken von den Müttern.
Wie viele Sachsen gibt es noch im Dorf?
Oh, sehr weniger. Ich glaube, kaum 10 Familien und die sind auch so halb nur Deutsche. Nur Deutsche, ich weiß nicht, vielleicht 3, 4, 5, nicht mehr. Und leider alte Leute. Meine Kollegin von der deutschen Abteilung ist eine Sächsin und die arbeitet schon auch mehr als 30 Jahre, glaube ich, im Lehreramt als Erzieherin in Burgberg.
Gibt es denn einen deutschen Gottesdienst in der evangelischen Kirche? Gibt es denn noch ein Gemeindeleben?
Nein, leider nicht. Nein.
Sie haben gesagt, dass Sie zusammenarbeiten, auch mit dem Kindergarten, auch mit der rumänischen Abteilung. Warum ist das wichtig?
Na, für uns beide ist das wichtig. Sie übernimmt von mir einige Ideen, ich von ihr. Sie, wie sie 16 ist, sie weiß mehr über welche Bräuche sie hatten und wir versuchen jetzt auch zusammen mehr für die deutsche Abteilung zu machen und mit den Kindern und mit den Eltern das zu machen. Der alte Bürgermeister, der war auch ein Deutscher, der hat auch diese Trachten für die Schule gemacht und wir könnten die älteren Schüler, weil sind schon größere Größen für die Kleider, anziehen und auch so wie die alten Sachsen sich früher anzogen und in die Kirche gingen. Das ist schon, glaube ich, ein Plus für die Deutschen, die dort noch wohnen.
Was ist die Situation in den rumänischen Klassen? Dort gibt es denn genügend Kinder?
Ja, die Schule ist groß, es sind über 300 Kinder. Es gibt auch Parallelklassen, es sind auch viele Roma-Kinder, die in der Schule kommen. Mehr Roma als Rumäner oder Sachsen.
Wie sehen Sie die Zukunft dieser deutschen Abteilung?
Es wird, glaube ich, immer schwieriger sein, weil weniger Kinder in die deutsche Abteilung kommen. Ich weiß nicht warum, aber leider auch immer weniger in Kindergarten und dann werden auch weniger in die deutsche Abteilung kommen.
Gibt es nicht diesen Trend, den es in den städtischen Schulen gibt, dass immer mehr Kinder eigentlich in die deutsche Abteilung gehen?
Nein, leider nicht, weil viele Eltern sagen, wir können nicht Deutsch und dann können wir unsere Kinder nicht helfen bei Hausaufgaben und dann besuchen sie die deutsche Gruppe, aber dann gehen sie in die rumänische Abteilung, in die Schule.
Wie sieht es im Kindergarten aus? Wie viele Kinder sind dort?
Es waren 18 Kinder, aber es waren mehr jetzt kleine Kinder, nicht größere. Jetzt werden sie wahrscheinlich mehrere sein im nächsten Schuljahr und wahrscheinlich über nächstes Schuljahr werden auch in die deutsche Abteilung mehrere Kinder kommen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die deutsche Gemeinschaft aus Detta feierte am Samstag vor dem katholischen Kirchenfest der heiligen Eltern Joachim und Anna das Weihefest ihrer katholischen Ortskirche. Es war die 4. Neuauflage des Festes, das vom Deutschen Ortsforum mit Unterstützung des Landesforums und der Kommunalverwaltung nach einer langen Unterbrechung wieder aufgenommen wurde. Adi Ardelean war dabei und berichtet.
Die Trachtenpaare und ihre Gäste trafen sich am Vormittag beim Sitz des Deutschen Forums in Detta, richteten ihre Trachten her und marschierten durch die Straßen der Temescher Kleinstadt. Der Einladung des Gastgeberensembles Edelweiß Detta folgten Trachtengruppen aus Reschica und Steierdorf Alina, aus Nitzkedorf und Neuerath sowie aus Satmar und aus dem siebenbürgischen Mühlbach, aber auch Gäste von der Partnergruppe aus Hartian in Ungarn und nicht zuletzt die Banater Musikanten aus Temesvar, die für die musikalische Begleitung zuständig waren. Musik. gegen Mittag kam der Trachtenumzug bei der Joachim- und Anna-Kirche an, wo die Teilnehmer einem kurzen Gottesdienst beiwohnten. Ortspfarrer Attila Lakadi sprach ein Gebet und segnete den Rosmarinstrauß sowie die Kirchweihpaare. Nach dem Gottesdienst tanzten die Trachtenpaare die drei Ehrentänze vor der Kirche. Danach marschierte man zum Kulturzentrum der Stadt, wo am Nachmittag ein Kulturprogramm und am Abend der Kirchweihball angesetzt waren. Seele der Neuauflage des Kirchweihfestes in Detta ist Familie Schemanzu. Die örtliche banatschwäbische Tracht zogen aus diesem Anlass alle drei Familienmitglieder an, Vater Gerhard, Mutter Itzu und Tochter Astrid. Gerhard Schemanzu ist sowohl Vorsitzender des Deutschen Ortsforums als auch DFDR-Stadtrat.
So wie jedes Jahr, am 26. Juli, wir haben unsere Kirchweih. Leider, das ist immer meistens unter der Woche. Dann versuchen wir am ersten Samstag das zu feiern. Eine alte Tradition, was ist wieder in Leben gerufen war, von uns, soll ich sagen, es war nicht leicht und war nicht so groß, so wie jetzt. Jetzt war eine von den Spitzen, soll ich sagen, was haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Und nächstes Jahr versuchen wir noch einmal sicher, das noch durchzuführen.
Ehrengast des Festes war auch in diesem Jahr der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, ein gebürtiger Detar.
Es ist tatsächlich etwas Besonderes, zumal ich ja hier geboren bin. Ich komme sozusagen heim jedes Mal. Das Wiedersehen hier dieser Kirche, die Kirche eigentlich meiner Kindheit und Erinnerungen, die aufkommen, das ist immer eine sehr schöne, aber wie auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Die Veranstaltung als solche ist tatsächlich sehr erfolgreich. Ich möchte unbedingt unseren Vorsitzenden Gerhard Schemanzu loben und seine Frau, die Familie, die sich da einbringt. Es sind Zeichen, dass man trotz geringer Anzahl an Mitgliedern im Forum doch etwas zu machen ist. Dieser Brauch der Kerwei ist tatsächlich wieder eingeführt worden und offensichtlich funktioniert es. Was auch festzustellen ist, die Tatsache, dass Kollegen auch aus anderen Foren und Regionen sich beteiligen, nicht von Satmar bis Siebenbürgen und auch aus dem Banat. Also das sind schon Zeichen, dass die Veranstaltung ein gewisses Standing hat. Ansonsten möchte ich auch die Zusammenarbeit mit den Ungarndeutschen loben. Ich habe mich gerade mit deren Vertreter unterhalten. Es werden auch in Zukunft Projekte zustande kommen zwischen dem Forum in Detta und den Kollegen in Ungarn. Schon im Herbst soll es eine Reise nach Siebenbürgen geben, auf den Spuren der Sachsen in Hermannstadt und Kronstadt.
Zum zweiten Mal dabei war bei der Dettaer Kirchweih der Freundeskreis schwäbischer Jugendlicher aus Hartian, Ungarn, vertreten durch Martin Schurmann-Majetzki.
Zum ersten Mal waren wir hier letztes Jahr, damals mit einer ganz großen Gruppe, damals haben wir auch getanzt. Jetzt sind wir nur zu zweit vertreten, aber im nächsten Jahr möchten wir wieder mit einer größeren Delegation kommen. Wir wollten ausländische Beziehungen suchen und besonders im Karpatenbecken, also in den Nachbarstaaten von Ungarn. Und da habe ich mehrere Organisationen kontaktiert und ich habe von Edith Singer eine Rückmeldung bekommen, dass hier in Detta ein ganz neuer Verein entstanden ist, die Edelweiß-Detta-Tanzgruppe. Danach kam der Briefwechsel zwischen uns und seit 3 Jahren ist das schon eine blühende Freundschaft. Sie waren schon 2-mal bei uns, zum Beispiel im April bei unserer Hartianer Schwäbischen Hochzeit und ich freue mich sehr, dass wir uns so gut verstehen.
Das Deutsche Regionalforum Banat war durch den Vizevorsitzenden Erwin Josef Ziegler vertreten, den Vorsitzenden des Banater Berglandforums.
Es gibt eine intensive Zusammenarbeit mit dem Ortsforum hier in Detta. Seit Jahren unterstützen wir das Ortsforum Detta und sie nehmen teil an den verschiedenen Veranstaltungen im Banater Bergland, auch in diesem Jahr beim Kirchweihfest in Steierdorf. Und ganz bestimmt werden die Detta auch beim Kirchweihfest in Wolfsberg in diesem Jahr teilnehmen. Wir sind hier mit der Deutschen Volkstanzgruppe aus Steierdorf, Anina. Wir sind hier mit der Erwachsenen Volkstanzgruppe Enzian aus Reschica und wir sind bestrebt, dieser Kulturaustausch weiterhin zu pflegen und zu fördern. Denn Banater Bergland grenzüberschreitend, wenn man das so sagen kann, sind wir praktisch Mitglieder einer einzigen Familie, der Banater Deutschen. Und so bei den wichtigsten Veranstaltungen im Umfeld sind wir gerne bereit, auch mitzuwirken.
Zum ersten Mal in Detta beim Kirchweihfest dabei war die Tanzgruppe des Deutschen Forums aus Satmar, geleitet von der Vizevorsitzenden Gabriela Rist.
Es gefällt uns sehr gut hier. Wir sind zum ersten Mal da und wir sind sehr überrascht und sehr beeindruckt davon, dass das Deutsche Forum hier und die deutsche Gemeinschaft hier so ein schönes Fest veranstalten konnte. Es gefällt uns sehr, dass sie die Traditionen ihrer Vorfahren wiederbelebt haben und diese auch weiterführen. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Bei uns wird auch das Kirchweihfest gefeiert. Die Satmarer Schwaben sind auch religiöse Leute, wie die Balater Schwaben. Das ist eine Gemeinsamkeit. Natürlich gibt es Unterschiede bei den Trachten, bei der Musik, aber ich denke, das ist so schön.
Auch die Siebenbürger Sachsen wollen die Traditionen der Banater Schwaben näher kennenlernen. Die deutsche Tanzgruppe aus Mühlbach hat sich in diesem Sommer vorgenommen, an 3 verschiedenen Kirchweihfesten der Banater Schwaben mitzumachen und eben dort ihre Trachten und Tänze vorzustellen, sagt Andreas Gutze.
Das ist sehr schön. Es hat uns gefreut, dass Sie uns eingeladen haben. Es war was Neues für uns. Wir haben noch teilgenommen zu einer Kirchweih in Glogovac, aber das von Detta war irgendwie anders. Nächste Woche werden wir in Varjas sein, aber für uns als Sachsen ist es eine andere Tradition. Wir sehen auch, wie die Schwaben mal so gefeiert haben, wie sie auch noch jetzt feiern. Wir haben Kirchweih als Sachsen nicht, aber es macht uns Spaß, für uns neue Traditionen zu lernen und zu sehen. Ist etwas anderes, eine andere Erfahrung als die normale für uns, für die Sachsen.
Die Rolle des Kirchweihvaters übernahm diesmal Tibi Palikuchan aus Rekasch.
Gewöhnlich ist es gleich. Umfang von Kirchweih organisieren bis, wenn es gut geht, bis ans Essen. Es macht Spaß, es macht auch Strapaz, aber es geht. Das sind schon Sprüche, ja, das ist, wo was haben wir heim, wo was haben wir noch, wo wir juckst mal.
auch die Musik, ja, das gehört zu der Kerwei dazu. Man muss auch Eier trinken, nicht? Und dann geht es ein bisschen Schnaps und Wein, ein guter Wein trinken, dann geht alles. Bis zu der Lizitation, zum Versteigerung. Wer das beste Geld gibt, der gewinnt den Strauß.
Den Rosmarinstrauß ersteigerte diesmal um 4000 Lei der Vater eines Tänzers von der Gastgebergruppe Edelweiß Detta für seinen Sohn Raul, der im nächsten Jahr gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin die Kerwei in Detta führen wird. Liebe Zuhörer, das war die 7. Ausgabe des Funkmagazins in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben sich in dieser Stunde mit den interessantesten Themen der deutschsprachigen Redaktionen in Rumänien und Ungarn gut amüsiert. Auch im August sind wir mit den Highlights des Monats für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Sommertage. Seien Sie Ende des nächsten Monats auch mit dabei. Aus Fünfkirchen verabschiedet sich Gabor Schulteis. Auf Wiederhören.